Ja, danke erstmal Lutz Ehrlich für die Einführung. Ich hoffe, meine Stimme trägt. Ich mache erstmal einen Test. Ja, wer das erste Mal den in Frankreich entwickelten Begriff Mediologie hört, denkt vielleicht unwillkürlich an einen eleganteren Ausdruck für Medienwissenschaft, der neben dem Medienbegriff noch jenen altgriechischen des Logos mit aufnimmt, der zur Kennzeichnung einer ganzen Reihe von Disziplinen von der Archäologie bis hin zur Soziologie gebraucht wird. Tatsächlich scheinen sowohl Medienwissenschaft als auch Mediologie sich auf den ersten Blick auch mit dem gleichen Thema zu befassen, während die Medienwissenschaft sich mit der historischen Herausbildung und Wandlung von Medien in Verzahnung mit kulturellen, wissenschaftlichen, ökonomischen, politischen und sozialen Prozessen beschäftigt, so Markus Stauf, kürzlich in einem der hier kursierenden Papiere, konzentriert sich die Mediologie, verzeihen Sie mir das Wortspiel, auf die Analyse der Verzahnung von kulturellen, technischen, ökonomischen, politischen und sozialen Aspekten medialer Übermittlungsprozesse im Hinblick auf ihre Wirkung bzw. Wirksamkeit. Könnte man nun nicht einfach augenzwinkernd davon ausgehen, dass es sich schon irgendwie um das Gleiche, zumindest aber Vergleichbares handelt, das lediglich unterschiedlich benannt wurde? Oder liegt in den vermeintlichen Parallelen nicht eher eine Quelle von Missverständnissen, vielleicht gar Ignoranz, die bisher oft genug ihre Rezeption im jeweiligen Nachbarland gekennzeichnet hat? Doch nicht die vordergründigen Gemeinsamkeiten von Medienwissenschaft und Mediologie sind hier heute entscheidend, sondern die feinen Unterschiede. Sie werden nun nicht allein nur im theoretischen Ansatz und dem daraus abgeleiteten konzeptionellen Selbstverständnis deutlich, sondern auch in der institutionellen Organisation zwei disparate Aspekte, die, wie ich gleich noch erläutern werde, von der Mediologie konzeptionell zusammengedacht werden. Im Folgenden möchte ich, thesenhaft und beispielhaft verkürzt natürlich, erstens erläutern, worum es der Mediologie überhaupt geht, zweitens anhand der feinen Unterschiede im Umgang mit Mediengeschichte, hier als Beispiel genommen, die Differenz zwischen mediologischer und neueren medienwissenschaftlichen Arbeiten verdeutlichen und sie vielleicht auch als komplementäre Projekte deutlich machen. Und drittens, gerade im Hinblick auf die hierzu führende wissenschaftspolitische Debatte über Aus- und Enddifferenzierung von Fachdisziplinen, mögliche Impulse ansprechen, die von einer mediologischen Perspektive ausgehen könnten. Nachdem die Ihnen bekannten Empfehlungen des Wissenschaftsrats auch explizit auf die französische Mediologie eingegangen sind, ihr jedoch nur einen ebenso kurzen wie kenntnisfreien Abschnitt widmeten, ist es wohl sinnvoll, kurz zu erläutern, worum es bei Mediologie überhaupt geht. Als ich mich etwa Mitte der 90er Jahre erstmals in Frankreich mit Mediologie beschäftigte, hatte ich eine Art neue Medientheorie erwartet, die helfen könnte, die begriffliche und definitorische Spaltung der deutschen Medienwissenschaft zu überwinden. Doch die Mediologie gab Antworten auf Fragen, die ich so gar nicht gestellt hatte. Sie passte auch nicht in das Erwartungsschema, mit der in der Vergangenheit immer wieder Theorieentwürfe aus Frankreich in Deutschland rezipiert wurden, nicht zuletzt, da die Mediologie sich selbst gar nicht als Theorie sieht. Rasch wurde mir klar, dass Mediologie mit Medienwissenschaft nur wenig zu tun hat. Sie definiert sich nicht nur durch den Gegenstand Medien, also nicht nur nicht durch den Gegenstand Medien, sondern verzichtet ganz auf eine Definition des Medienbegriffs. So stellt Régis Debray in den 1991 veröffentlichten Cours de Médiologie Générale fest, dass der Begriff Mediologie sich keineswegs nur auf Massenmedien bezieht. Das Wort Medio steht nicht für Medium, sondern bezeichnet ein Ensemble von technisch und sozial bestimmten Mitteln der symbolischen Übermittlung. Auch wenn Régis Debray als Initiator der Mediologie gilt und seine Schriften bis heute zentrale Referenz- und Stichwortgeber sind, auf die ich mich im Folgenden der Kürze halber auch gleichfalls konzentrieren werde, haben sich seit den 90er Jahren eine wachsende Anzahl von Autoren, Künstlern und vor allem Wissenschaftlern ganz unterschiedlicher Provenienz der Mediologie angenommen und sie unterschiedlich akzentuiert und weiterentwickelt. Entsprechend ausdifferenziert ist das wissenschaftliche Diskursfeld, was eine Definition von Mediologie nicht vereinfacht und auch ihre Rezeption in Deutschland nicht begünstigt hat. Als transdisziplinärer Ansatz füllt die Mediologie in Frankreich eine wichtige Leerstelle zwischen etablierten Disziplinen und gewann eine gewisse Popularität, freilich ohne sie selbst zu institutionalisieren. So gibt es bis heute keinen Lehrstuhl für Mediologie. 1996 gründete sich die Französische Gesellschaft für Mediologie, ADREM genannt, die verschiedene Aktivitäten der Mitglieder koordiniert. Seither werden in unregelmäßigen Abständen verschiedene Publikationen wie die Travail Météorologique herausgegeben, also die meteorologischen Arbeitshefte, die Zeitschrift Cahiers de Météorologie, ein aufwendig gestaltetes Biannuell, das mit einer durchschnittlichen Auflage von 7000 Exemplaren in den Anfangsjahren ein deutlich breiteres Publikum für die Meteorologie erschloss als für Fachzeitschriften üblich und schließlich auch zu einer eigenen, regelmäßig ausgestrahlten Radiosendung führte. Die Cahiers wurden 2004 von der Zeitschrift Medium abgelöst, die sich wie schon zuvor die Cahiers mit heterogenen Themen beschäftigte, wie zum Beispiel die Straße, das Papier oder das Fahrrad, womit die Spannbreite des meteorologischen Arbeitsfeldes sich bereits andeutet. Nimmt man die Liste der Beiträge oder auch die Teilnehmerlisten der zahllosen Kolloquien, Tagungen oder Sonderveranstaltungen hinzu, dann öffnet sich ein breites Feld von französischen Intellektuellen. Ein Internetphilosoph wie Pierre Lévy findet sich ebenso wie ein Jacques Derrida, ein Bernard Stiegler, ebenso wie der bekannte Filmkritiker Jean-Michel Frodon, ein Peter Sloterdijk, ebenso wie der französische Ex-Premierminister Laurent Fabius, der als Mitglied des Parlaments schon mal zu einer meteorologischen Sondersitzung einlud. Doch wie definiert sich Meteorologie nun eigentlich? Die wohl allgemeinste Definition findet sich auf der französischen Website der Meteorologen, die ich hier etwas verkürzt paraphrasiere. Die Meteorologie untersucht die Korrelation zwischen einer symbolischen Form, einer Form der kollektiven Organisation und einem technischen System der Kommunikation. Kurzum, es geht um die Analyse der symbolischen, materiellen und organisatorischen Form einer Idee. Dabei gilt die Meteorologie als wissenschaftliche Methode, das heißt nicht als Methode in einem engeren naturwissenschaftlichen Sinn, sondern als Form der Beobachtung, die sich weniger auf die Analyse von Kommunikations- als vielmehr von kulturellen Übermittlungsprozessen konzentriert, die im Hinblick auf ihre Wirkungsweise untersucht werden, also daraufhin, welche Strategien der Glaubwürdigkeit oder Plausibilität zur Anwendung kommen. Es geht dabei nicht um die Bedeutung oder um den Sinn der Zeichen, was in anderen Disziplinen wie zum Beispiel der Semiologie verhandelt wird, sondern um ihre Effizienz oder ihre Macht. Als Analysemethode schlägt die Meteorologie die Untersuchung der komplexen Korrelation zwischen einem symbolischen Körper, also einer Doktrin, einem künstlerischen Genre, einer Religion, einer Form der kollektiven Organisation, also einer Partei, einer Schule, einem Industriezweig oder ähnlichem, und einem technischen System der Kommunikation, also ein technisches Medium, ein Archivierungssystem, vor. Dabei setzt die Analyse bei dem Begriff Transmettre an, den man im Deutschen am ehesten mit Übermitteln übersetzen könnte, da Transmettre im Gegensatz zu Kommunizieren nicht an sprachliche Codes gebunden ist und ebenso die Übermittlung von Ideen wie von materiellen Gütern bezeichnen kann. So lässt sich Geld oder Grundeigentum ebenso übermitteln oder übertragen wie politische Macht oder ein Fußballspiel. Während Kommunikation prinzipiell ein räumlicher Transport ist, der ein Netz knüpft, wie zum Beispiel das World Wide Web, bei dem es immer einen Sender und einen Empfänger gibt, die zwar an unterschiedlichen Orten, nicht aber in verschiedenen Zeitaltern sein können, ist die Übermittlung ein Transport in der Zeit, der zeitlich voneinander entfernte Subjekte miteinander verbinden und sogar zwischen Lebenden und Toten vermitteln kann. Sie erfordert nicht die physische Präsenz eines Senders und kann sich über Jahrhunderte hinweg vollziehen. Die kulturelle Übermittlung ist immer geknüpft an materielle Bedingungen und zwar in doppelter Weise. Zum einen durch die konkrete Organisation des Materials, also zum Beispiel von Farbe und Leinwand zu einem Gemälde, zum anderen durch die materielle Organisation, das heißt die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Im Kern, und dies macht vielleicht auch die Anziehungskraft der Meteorologie für so unterschiedliche Disziplinen, von der Archäologie zur Philosophie, von der Religions- zur Kommunikationswissenschaft aus, geht es der Meteorologie um die Materialität oder genauer gesagt die Medialität kultureller Übermittlungsprozesse. Oder anders gesagt um die Frage, auf welche Weise sich Wissen in einer Kultur oder Gesellschaft konstituiert und die Maßstäbe dieses plausibilisieren sollen. Wo sich eine Medienwissenschaft beispielsweise bei der Beobachtung der Einführung des Buchdrucks damit begnügt, das Aufkommen eines neuen Mediums in der Kulturgeschichte zu konstatieren und seine entsprechenden technischen und medialen Dispositive zu beschreiben, wird die Meteorologie eine differenziertere Analyse einfordern. Nicht der Buchdruck allein wird dabei visiert, den die Chinesen schon einige Zeit zuvor erfunden hatten und der auch im Abendland nicht völlig unüblich war, sondern die Frage, wie er sich durchsetzen konnte. Es geht also um die Frage nach der Effizienz, zum Beispiel des Buchsatzes mit beweglichen Lettern, der Herausbildung eines Verlagswesens oder dem Aufbau eines lesekundigen Publikums. Mithin würde es der Meteorologie vor allem um die Veränderung von kulturellen Denkweisen gehen oder um die Frage, warum die aufkommende Buchkultur das europäische Mittelalter veränderte, die chinesische Kultur dagegen fast unberührt ließ. Die Mythologie argumentiert medienhistorisch und sieht Zäsuren kultureller Denkweisen im Kontext der Veränderung medialer Dispositive, ohne in Mediendeterminismus zu verfallen. Dies zeigt sich nicht zuletzt in ihrem Umgang mit Mediengeschichte und einer Reihe von historisch angelegten Arbeiten, etwa über die Ausbreitung des Christentums von Maurice Sachaux, die Erfindung des Tourismus von Catherine Bartholavenir oder die Geschichte der Bildbetrachtung, zu denen es auch auf deutscher Seite Parallelen in der methodischen Herangehensweise gibt, etwa in der Passage des Digitalen von Bernhard Siegert, wie schon erwähnt, oder in den medienarchäologischen Ansätzen von Siegfried Zielinski. Kurzum, in Studien, die sich von einer eindimensionalen, linearen, gar teleologisch verstandenen Mediengeschichtsschreibung abgrenzen. Die Zielpunkte in der Argumentation sind jedoch unterschiedlich und dadurch vielleicht erhellend, womit ich zu meinem nächsten Punkt komme. Die feinen Unterschiede zeigen sich nicht nur allein darin, dass Mediengeschichte für Medienwissenschaft den Gegenstand, für Mediologie aber die Voraussetzung bildet. Also um es hier auf einer Tagung, in der es auch um Positionsbestimmungen geht, ganz deutlich zu sagen, Medienwissenschaft gilt den meisten Mediologen, Daniel Bouillot, Louis Massot und vielen anderen, als unverzichtbare Bedingung und Voraussetzung, auch wenn das in den Schriften von Depré gelegentlich etwas verschwommen erscheint. Während es den Medienwissenschaftlern dabei nun eher um die von Medien bearbeiteten Symbolsysteme und die von ihnen mitkonstituierten kulturellen Diskurse geht, befassen sich die Mediologen über einen wie auch immer erweitert verstandenen Textbegriff hinausgehend mit den materialen Faktoren, die kulturelle Übermittlungsprozesse prägen und den von ihnen ausgelösten Wirkungen oder auch deren Ausbleiben. Wo etwa Zielinski von einer tiefen Zeit der Medien spricht und mit Blick auf die Geschichte der Medien eher eine Urgeschichte der Medien meint, in denen Medien als Medien noch nicht zu erkennen waren und die eben auch Aberrationen der Mediengeschichte, Sackgassen, ausrangierte Techniken usw. mit einschließt, kontrastiert zum Beispiel Depré die Urbilder der Höhlenmalerei von Lascaux mit aktuellen Fernsehbildern. Die Mediologie oder der Mediologe ist kein Historiker und auch kein Medienarchäologe. Ihm geht es nicht um die Geschichte oder Geschichten von Medien, sondern um Differenz von Glaubwürdigkeitskriterien verschiedener Kulturen. Das heißt hier vor allem von Bildkulturen, in denen das Bild hier eine andere Bedeutung hat. Wo der eine den Status der Kunst vor, mit, durch oder nach Medien reflektiert und damit eine Art medienbewusster Kunst- und Kulturgeschichte schreibt, geht es dem anderen um den grundlegenden Status von Bildern, um die ihnen attribuierte Macht, die nicht zuletzt an den ihnen zugebilligten Wirkungsmöglichkeiten festgemacht werden kann und natürlich auch auf politisch relevante Mechanismen des Glaubenmachens verweist. Die hier skizzierte feine Differenz wird etwa im Umgang mit einem von Medienwissenschaftlern und von Mediologen gleichermaßen geschätzten Autor, Bruno Latour, deutlich, an dem jeweils verschiedene Aspekte hervorgehoben werden. Wie Sie wissen, hat Latour mit seiner Frage nach der Referenz wissenschaftlicher Diskurse einen neuen Qualitätsmaßstab für Wissenschaft zu begründen versucht, der nicht mehr ihre Übereinstimmung mit einer wie auch immer zu definierenden Wirklichkeit zum Ausgangspunkt nimmt, sondern die Kette ihrer internen Transformationen und die Lebensfähigkeit ihrer Zirkulation. Während nun der eine, wie Bernhard Siegert etwa, an Latour die Geschlossenheit dieser Kette von symbolischen Übertragungen als Voraussetzung von Referenz hervorhebt, geht es dem anderen, also Depré, um jenen Aspekt von Referenz, der an den Schnittstellen von Wissenschaft und Politik als Übersetzungs- und Vermittlungsleistung sichtbar wird. Oder wie Latour selbst schreibt, ich zitiere, die Qualität der Referenz einer Wissenschaft verdankt sich nicht irgendeinem Salto Mortale aus Diskurs und Gesellschaft, sondern beruht eher auf dem Ausmaß ihrer Transformationen, auf der Sicherheit ihrer Verbindungen, auf der fortschreitenden Ansammlung ihrer Vermittlungen, auf der Anzahl der einbezogenen Gesprächspartner, auf ihrer Fähigkeit, andere zu interessieren und zu überzeugen, sowie schließlich auf der laufenden Institutionalisierung dieser verschiedenen Ströme. Zitat Ende. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt, den möglichen Impulsen, die sich aus einer Mediologie, deren Status nicht recht geklärt ist, für eine Medienwissenschaft ergeben könnten, die nach einer Positionsbestimmung sucht. Für eine Mediologie, die institutionell und disziplinär nicht gebunden ist, kann die Annäherung an ein Thema nur transdisziplinär erfolgen, was für die Medien, gar eine Kommunikationswissenschaft, bislang nur in Teilbereichen gilt. Joan Bleicher hatte in ihrem Aufsatz über die Grenzgänge zwischen Kommunikations- und Medienwissenschaft in den letzten GFM-Mitteilungen ja vollkommen zu Recht auf solche zu bestimmten Themen notwendigen Kooperationen hingewiesen, zum Beispiel an der Schnittstelle von Fernsehen und Internet. Dabei gilt es jedoch, Maßstäbe nicht aus den Augen zu verlieren, nach denen die verschiedenen Disziplinen ein Problem beurteilen. Mithin wäre aus einer mediologischen Perspektive zwischen intrinsischen und impliziten Maßstäben und Plausibilitätskriterien zu unterscheiden, während die intrinsischen sich aus dem Sachzusammenhang ergeben und meist auch explizit nach außen kommuniziert werden, beispielsweise was man jeweils unter Medien versteht, bleiben die impliziten Maßstäbe meist verborgen, heben eher auf interne Hierarchien und Qualifizierungsmuster oder schlicht auch auf materielle Interessen ab. Studien zu letzterem sind schwierig und unbeliebt. Schon eine der ersten eher allgemeiner ausgerichteten mediologischen Arbeiten aus dem Jahr 1979 von Régis Desprez, Le Pouvoir Intellectuel en France, wurde seinerzeit als Provokation empfunden. Gegen den Mythos des Esprit und das gepflegte Selbstbild der Intellektuellen stellte er Lohn- und Einkommenstabellen und schlüsselte penibel auf, wer es sich überhaupt leisten konnte, intellektuell tätig zu sein. Die Dynamik der Aus- und Enddifferenzierung von Fachdisziplinen steht nun in keiner eindeutigen Relation zu den Finanzierungsbedingungen des intellektuellen Milieus, die derzeit mit Stichworten wie der Entwertung von Wissen und Arbeit oder Prekarisierung ein unangenehmes Hintergrundgrollen bilden. Prägend dagegen sind neben expliziten Positionsbestimmungen, die meist auf eine Ausdifferenzierung zielen, vor allem die impliziten Interessen und administrativen Zwänge, wie sie sich aus der spezifisch deutschen Ausgestaltung des Bologna-Sorbonne-Prozesses in Form von BA- und MA-Studiengängen ergeben und die vor allem die kleineren Disziplinen an vielen Universitäten schlicht vor das Problem der zu geringen personellen Substanz stellt und eine Enddifferenzierung nahelegen. Hatte sich die Medienwissenschaft bislang durch verschiedene Auffassungen des Medienbegriffs profiliert und damit auch ausdifferenziert, trifft sie nun auf eine weniger international als national sich etablierende wissenschaftspolitische Logik, die vor allem auf die Überzeugungskraft der großen Zahl setzt. Wie sich dies etwa bei CHE-Evaluierungen, BAMA-Deputatsproblemen oder der öffentlichen Wahrnehmung der Fachverbände zeigt, die möglichst mit vierstelligen Mitgliederzahlen in Erscheinung treten. Die Mediologie trifft nun dort einen blinden Fleck des Wissenschaftsbetriebs, wo das konzeptionelle Selbstverständnis mit äußeren, administrativen, materiellen und das heißt in der Regel auch nicht diskursiven Faktoren konfrontiert wird. Die Einsicht in eine innere Notwendigkeit, dies auch konzeptionell zu reflektieren, führte in den letzten Jahren dazu, dass zumindest von verschiedenen Disziplinen die Existenz einer Lehrstelle eingeräumt wird, für deren Untersuchung die Mediologie Methoden anbieten könnte. Bei der Ortsbestimmung dieser Lehrstelle entdeckt man nicht zuletzt ein in Entwicklung befindliches wissenschaftliches Feld, das zwischen, gestatten Sie mir die zugespitzte Formulierung, einer medienvergessenen Soziologie und einer textversessenen Germanistik zu situieren wäre. Dies kulminiert letzthin in der wohl als kleinsten gemeinsamen Nenner zu betrachtenden Frage nach der Materialität oder Medialität kultureller Übermittlungsprozesse und betrifft eine ganze Reihe meist kleinerer Disziplinen, wie sich auch auf der ersten mediologischen Tagung hier in Deutschland im Mai dieses Jahres zeigte, zum Beispiel eine Bildwissenschaft, die nicht mehr Kunstwissenschaft sein will, eine Religionswissenschaft, die sich für die Mechanismen des Glaubenmachens interessiert, eine Pädagogik, die über eine mediologische Bildungstheorie nachdenkt, eine Rechtsgeschichte, die versucht, über die Textfixiertheit der positiven Rechtsauslegung hinauszudenken, eine Philosophie, die die materiellen Grundlagen des eigenen Denkens beobachtet, eine Kulturwissenschaft, die sich nicht mehr nur auf den symbolischen Austausch konzentriert und nicht zuletzt eine Medienwissenschaft, die nicht mehr allein nur über die verschiedenen Auslegungen des Medienbegriffs nachdenkt. Gerade im Hinblick auf die derzeit drohende Enddifferenzierung von Einzeldisziplinen kann die Alternative aus einer mediologischen Sicht nun nicht ein un- bzw. enddifferenziertes Zusammengehen, gar eine unfreundliche Übernahme des einen Fachverbands durch einen anderen sein, gemäß der Logik der großen Zahl, bzw. der daraus abgeleitete Alleinvertretungs- oder Machtansprüche. Will man angesichts dieser Tendenzen realistisch bleiben, muss man wohl so illusionär werden und sich einer Frage stellen, die in absehbarer Zeit auf keiner Tagesordnung zu finden sein wird. Ließen sich die Interessen von kleineren, thematisch nahen Disziplinen, also neben der Kommunikations- und Medienwissenschaft, zum Beispiel auch einer Bild- und Kulturwissenschaft, nicht besser und wirksamer vertreten, wenn man einen gemeinsamen, größeren Rahmen schaffen würde, gar eine Dachorganisation, ob man das nun Fakultät nennt oder vielleicht als ersten Schritt vielleicht einfach mal nur eine Kommission, wenn man die den einzelnen Einheiten ihre begründete Eigenständigkeit belässt, zwar stellt sich dann das Problem der Vermittlung, aber immerhin stellt es sich dann und genau darin liegt doch auch eine Chance. Danke erstmal.